Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ich werde sprechen über den Weinstock und seinen Gärtner. Da ist also Gott auf unseren Planeten gekommen, in Form oder in der Gestalt eines Menschen, hat unter uns gelebt, etwa 33 Jahre, bis er dann gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Und diese wenigen Stunden, bevor er gekreuzigt wurde, verbringt er natürlich mit seinen allerbesten Freunden, mit seinen Auserwählten, mit den Jüngern, denen er noch allerletzte Anweisung gibt. Heute Morgen darf auch ich mich zu seinen Jüngern zählen, nicht zu den 12, sondern zu den vielen. Und ich sollte ein paar Sätze zu mir sagen, für die, die mich noch nicht kennen. Also mein Name ist Ado Grewe. Ich bin bewusst in den vorgezogenen Ruhestand gegangen, damit ich mehr Zeit habe, um im Wort Gottes zu studieren und auch um Gemeinden zu besuchen und sie von der Bibel her zu unterweisen, weil es mir sehr bewusst ist, dass Jesus bald wiederkommt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben sogar sehr wenig Zeit. Und das sage ich, ohne dass jetzt irgendjemand hier ins Fürchten geraten muss. Wir müssen ja vor Jesus gar keine Furcht haben, denn Gott ist gut. Amen. Seine Güte hat kein Ende. Sein Erbarmen ist jeden Morgen neu mit uns. Und Jesus hat sich uns vorgestellt als der gute Hirte und nicht als ein Hirte oder Regent, der uns mit einem Eisenstab schlägt. Die Situation. Als Jesus das Gleichnis vom Weingärtner seinen Jüngern weitergibt, sind die Jünger voller Erwartung. Gerade eben hat Jesus noch vor ein paar Tagen Lazarus von den Toten auferweckt. Das hat die Runde gemacht im ganzen Land. Jesus war wahrscheinlich populärer wie nie zuvor. Das ganze Volk lief zusammen, dann der Einzug nach Jerusalem auf dem Eselsfohlen und das Volk, das ruft Hosianna, Ehre sei dem König. Und danach treffen sich Jesus und die Jünger im engsten Kreis. Sie feiern das Passamahl zusammen und im Rahmen dieses Passamahls offenbart Jesus, dass einer unter ihnen ist, der ihn überliefern wird an die politischen und religiösen Machthaber und dass er getötet werden wird, was seine Jünger total schockiert, weil das in ihre Jubelgefühle und in ihre Begeisterung für Jesus in einer Art und Weise einschneidet, dass sie es am Anfang gar nicht richtig verarbeiten können. Also der Dienst von Jesus ist zu Ende, der öffentliche Dienst, und sie sitzen jetzt zusammen. Gerade eben hat er deutlich gemacht, Judas ist der Verräter. Judas verlässt den Raum, wo sie sich getroffen haben. Und in dem Augenblick, wo Judas den Raum verlässt, ändert sich die ganze Situation dort an diesem Passamahl mit seinen Jüngern. Jesus gibt ihnen in Bewusstsein, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hat. Und gut, wenn ihr das zu Hause nochmal mit diesem Bewusstsein lest, diese Stelle. Er hat wenige Stunden. Er weiß, was bei den Jüngern in den nächsten Jahren geschehen wird, was auf sie zukommt. Sie sind seine Boten, bestimmt das Evangelium zu verkündigen. Und er weiß, es wird Bedrängnis geben von innen, Streit, Neid, falsche Lehren, viele andere Dinge. Es wird Bedrängnis und Angriffe geben von außen. Wichtig ist der Zusammenhalt, wichtig ist, dass sie zusammenstehen. Und so offenbart er als eines der ersten Gesprächspunkte, als er mit ihnen spricht und ihnen die Füße gewaschen hat, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dann kündigt er ihnen weiter an, dass er von ihnen gehen wird, was nochmal Unsicherheit auslöst, aber dass er eine Stätte bereitet hat, wo sie auch sein werden, für immer bei ihm sein werden. Er gibt ihnen eine Generalvollmachtsverheißung, könnte man so sagen, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, So, damit macht er den Jüngern, er sagt ihnen, bislang habt ihr dem Vater nichts gebeten. Ab jetzt werdet ihr den Vater bitten in meinem Namen. Für die Jünger war das ein Quantensprung. Das war eine völlig neue Situation, in die sie gekommen sind. Geistlich den Stand, den Jesus ihnen da zeigt. Weiter spricht er darüber, dass er sie nicht alleine lassen wird, sondern er wird ihnen einen Beistand senden, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Und dann spricht er noch als letztes darüber, über ihre Bestimmung. Also wenige Stunden noch, dann ist er tot. Das weiß er, auch wenn er weiß, dass er wieder auferstehen wird. Er spricht über ihre Bestimmung und er sagt, ich habe euch dazu bestimmt, dass sie hingeht und Frucht bringt. Und dann gehen sie von dem Passamal gemeinsam weg und sie laufen, er und seine Jünger, über den Bach Kidron Richtung Garten Gethsemane. Und es kann sein, dass es unterwegs war oder dass es irgendwo dann schon im Umfeld vom Garten von Gethsemane war, dass sie eventuell auf Weinstöcke getroffen sind. Das ist ja dort keine Seltenheit. Und dann fängt Jesus an, ihnen dieses Gleichnis vom Weinstock auszulegen. Und wir lesen mal den Text, damit wir vertraut sind mit dem, was der Herr hier seinen Jüngern sagt. Ich bin der wahre Weinstock. Und wahr muss natürlich erklärt werden, weil es auch einen falschen Weinstock gibt. Der wird genannt an mehreren Stellen. Ich nenne einfach mal Offenbarung 14,19, und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Grimmes Gottes. Das ist also ein anderer Weinstock. Okay? Auch im Alten Testament, der Prophet Hosea spricht über Israel. Israel war ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hatte. Je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte er die Altäre. Je schöner sein Land wurde, desto schöner machten sie die Gedenksteine. Geteilt ist ihr Herz, jetzt werden sie büßen. Das war also auch kein von Gott gesegneter oder so gewollter Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe dann am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also so sieht das aus, was Gott mit uns vorhat. Ein Weinstock oder Reben, die viel, viel Frucht bringen. Und angenommen, du wärst so eine Rebe und der Herr würde heute Morgen in dein Eimerchen reingucken, was da schon so alles drin liegt an Frucht, dann weißt du allein und natürlich Gott, wie es in deinem Eimerchen aussieht. Also Jesus hat ja hier das wichtigste Thema bis zum Schluss aufgehoben für seine Jünger. Hallo, jetzt lebt ihr euer Leben, aber anders als vorher. Ich war immer da, jetzt bin ich nicht mehr da, aber ihr werdet nicht alleine gelassen werden. So, aber das, wie euer Leben aussehen soll, ist, ihr werdet viel Frucht bringen. Darauf hat er sie eingestimmt. Das war ihm das Wichtigste. Und es ist ja auch gar nicht so, dass der Herr vorhat oder vorhätte, uns im Stich zu lassen. Ganz im Gegenteil, wir sind es ja, die immer wieder von ihm abwandern. Was Gott für dich bereithält. Der natürliche Mensch, also das ist der Mensch ohne Gott, der sagt sich, wie werde ich zu der Person, die ich gerne sein möchte? Wie mache ich aus mir selbst einen besseren Menschen? Das ist der natürliche Mensch, der Gott nicht kennt. Der kennt auch nur die menschlichen Ressourcen. Der Mensch aber, der Gott kennt, zu denen gehören auch wir heute Morgen. Der geistliche Mensch, in dem Gott Wohnung gemacht hat, wie werde ich zu der Person, die ich gerne sein möchte, heißt für diesen Menschen, wie macht Gott aus mir den Menschen, der ich sein soll? Und genau darüber hat Jesus mit seinen Jüngern ganz zum Abschluss gesprochen. Bestimmung erkennen, erfüllen, Prinzip von Saat und Ernte, ein fruchtbares Leben. Und dann hier nochmal, wozu Gott uns bestimmt hat. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das dürfen wir nicht vergessen, liebe Freunde. Du sitzt heute Morgen hier, weil Jesus dich erwählt hat. Und er hat dich nicht dazu berufen, Gemeindemitglied zu sein, sondern er hat dich dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Amen? Okay, einige sind schon da. Frucht zu bringen, und zwar viel Frucht und dass die Frucht bleibt. Jetzt ist natürlich wichtig, was ist Frucht? Was verstehen wir darunter? Da heißt es, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Das schreibt Paulus an den Pastor Titus, damit er mit seinen Gemeindemitgliedern entsprechend verfährt und sie unterweist. Und er sagt also, hallo, unsere Gemeindemitglieder, die sollten lernen, sich in guten Werken zu bemühen oder mit guten Werken voranzugehen, damit sie nicht unfruchtbar sind. Und gleich dazu die Bemerkung, die guten Werke sind nicht die Frucht. Die guten Werke sind die Voraussetzung dafür, dass wir Frucht bringen können. Weil unsere guten Werke uns in Situationen und Begegnungen mit Menschen bringen, wo Menschen erleben, ach, der tut jetzt was Gutes für mich, für jemand anders, für die Kommune, für irgendjemand. Und dann sagen sie, ach, sehr interessant, warum macht er das, was bewegt ihn, was treibt ihn? Und dann gibt's oft die Gelegenheit, wenn wir gute Werke tun, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen, weil sie das interessiert, was unsere Motivlage ist. Und dann können wir über das Evangelium sprechen. Also die guten Werke sind sozusagen ein Türöffner für Frucht bringen. Was ist noch Frucht bringen? Auch hier geht es um Werke, Paulus in Kolosser 1, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend und hier wieder in jedem guten Werk. Also nicht das gute Werk ist die Frucht, sondern fruchtbringend in jedem guten Werk. Jetzt kommen wir der Sache näher. Glücklich der Mann, Psalm 1, glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt. Der Mensch, der über das Gesetz des Herrn nachsinnt, Tag und Nacht, der bringt Frucht. Wodurch bringt er Frucht? Dadurch, dass er nachsinnt über das Gesetz des Herrn, Tag und Nacht. Amen. Alles, was er tut, gelingt ihm. Also viel Wort, viel Frucht, viel Gelingen. Noch ein Gedanke zu Frucht. Was ist Frucht? Jesus prägt dieses Wort an einer Stelle. Er sagt, bringt nun der Buße würdige Frucht. So, das heißt, es muss die Buße erkennbar sein an den Früchten, die in deinem Leben sich zeigen. Also nicht die Buße ist die Frucht, sondern die Buße wiederum ist die Voraussetzung für die Frucht. Also zuerst Umkehr und danach ein fruchtbares Leben für den Herrn in unterschiedlicher Weise. Gleichnis vom Sämann kennen wir gut. Einiges fiel auf gute Erde, gab hundertfältig Frucht und dann auf nicht so gute Erde 30, 60-fältig Frucht. Und Paulus erläutert im Kolosserbrief weiter zum Thema Frucht. Die Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist, von ihr habt ihr vorher schon gehört. Im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Das Wort bringt Frucht in der ganzen Welt. So deswegen, lass dieses Wort, das ist die Anweisung von Gott an Josua, nachdem Mose gestorben war, dieses Wort des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Wir würden jetzt erwarten, von den Augen soll es nicht weichen. Nein, es soll nicht von deinem Munde weichen, dass daraus beständig der Segen Gottes fließt, denn wir sind von Gott gesegnet, um zu segnen. Frucht bringt das Wort des Evangeliums, das Wort der Wahrheit, das Frucht bringt in der ganzen Welt und wächst wie auch unter euch. Ja, Frucht bringen, das ist also Gottes Ziel mit uns. Und jetzt kommt die Auflösung. Macht es nochmal sehr deutlich, was meint Jesus mit Frucht? Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Also, Evangelium weitergeben. Jesus sagt, daraus entsteht eine Ernte, weil Menschen sich zu Jesus hinwenden, zum Glauben finden an Jesus. Die werden geerntet durch den Ruf Gottes, der aus unserem Mund an diese Menschen ergeht. So, und Jesus nennt das Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. So, damit ist also auch geklärt, welche Frucht Jesus in Johannes Kapitel 15, Vers 8 und Vers 16 meint: Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Also viel Evangelium weitergeben, damit viele gerettet werden. So sammeln wir Frucht zum ewigen Leben. Das ist deine Bestimmung. Natürlich kannst du noch Maschinenbauer werden oder Zahnärztin oder Stewardess oder Astronaut. Das steht all dem nicht im Weg. Aber parallel dazu, zu deinem Berufsleben, ist das Ziel Gottes vorrangig, vor allem anderen, dass du hingehst und dass du Frucht bringst. Und jetzt wollen wir uns das nochmal im Einzelnen anschauen. Denn hier gibt es einige Sätze, die manche Christen in Furcht versetzen. Da ist mal von einer Rebe die Rede, die ins Feuer geworfen wird und verbrennt. Da möchten wir nicht dabei sein, keiner von uns möchte diese Rebe sein, aber wir wissen, wir alle fehlen oft und irren oft und begehen auch viele Sünden, obwohl wir das nicht wollen, aber irgendwie kommen wir da immer wieder rein. So, was sagt denn Jesus hier in dem Gleichnis? Also erstmal jede Rebe an mir, die Reben bringen Frucht, nicht der Weinstock. Wir bringen diese Frucht als Reben. Und seine erste Aussage, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Das hat so manche Stirnrunzeln ausgelöst und auch so manche Ängste. Aha. Ja, jetzt weiß ich natürlich auch nicht heute Morgen, wie es um mich ganz persönlich bestellt ist. Ist da viel Frucht da oder wenig Frucht? Oder vielleicht ist da gar keine Frucht da und jetzt muss ich Angst haben, dass er mich wegnimmt. Haben wir doch gerade gelesen. Rebe wird ins Feuer geworfen und ja. Und so bringen wir, wenn wir eben die Schrift nicht genau studieren und genau hinschauen, was sagt denn Jesus hier? Im Einzelnen bringen wir Dinge durcheinander und verknüpfen Aussagen miteinander, die gar nicht zusammengehören. Jetzt stellen wir erstmal fest, was steht da? Jede Rebe an mir. Okay, das müssen wir festhalten, die Rebe ist an ihm oder in ihm. Können wir es auch übersetzen, das ist wichtig. Und dann sagt er, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Ich habe das bei einem Weinbauern gelesen, komme ich gleich drauf zurück, nachdem ich aufgelöst habe, die nimmt er weg. Dieses griechische Wort airo ist an vielen Stellen, also mehr als 20 Stellen im Neuen Testament, wird es anders übersetzt. Da wird es nämlich übersetzt mit, die Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die hebt er hoch. Wenn wir uns den Weinstock vorstellen, Reben, die keine Frucht bringen, oft sind es Reben, die runde hängen, die in den Dreck hängen, hängen in den Regen rein, hängen in den Schlamm rein und dann natürlich fangen sie an zu stimmeln, die hängen runter. Was macht er? Der Weingärtner, er nimmt sie hoch, er hebt sie hoch, er bindet sie hoch, damit sie Frucht bringt. Die Rebe ist ja noch an ihm, das ist wichtig. Die nimmt er hoch. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, damit ihr euren Glauben auf das Wort Gottes aufbauen könnt. Zum Beispiel aufheben in, sie hoben Brotreste auf für 12 Körbe, Matthäus 14. Simon von Kyrene, der das Kreuz von Jesus trägt, er trug das Kreuz. Also ist das gleiche Wort, airo, wo hier übersetzt wird mit wegnehmen, aber wo man übersetzen sollte mit aufheben. Jede Rebe, die nicht Frucht bringt, hebt er auf. Und das sagte mir ein Weingärtner, habe ich gelesen von einem anderen Pastor, der sich mit ihm unterhalten hatte. Und da erklärte ihm der Weingärtner, er sagte, Reben sind viel zu kostbar, als dass man sie einfach leichtfertig abschneidet, weil das sind ja so viele. Sondern er sagt, der Weingärtner, wenn er sieht, dass die Rebe Potenzial hat, dann wird er die hochbinden, damit sie reinigen, damit sie Frucht bringt. Also, nicht wegnehmen, sondern hochheben. Dann in der nächsten Aussage von Jesus, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe oder bringt. Ja, wie reinigt er? Gehen wir gleich drauf ein. Ich nehme es vorweg, er reinigt uns durch das Wasserbad im Wort. Drittens, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und man könnte hier den Vers 8 dazu nehmen, von der Aussage her, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also für Jesus ist das eine ausgemachte Sache. Wer in ihm bleibt, oder wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann muss uns doch die wichtigste Frage in dem Zusammenhang aufgehen, warum bringe ich dann persönlich so wenig Frucht? Liebe Freunde, das ist kein Schnickschnack, das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist ja deine Bestimmung. Und wenn du in deiner Bestimmung nicht das vorweist, was der Herr von dir erwartet, dann hast du dein Ziel verfehlt. Und dann ist jetzt die Zeit, deinen Lauf zu korrigieren, damit du dein Ziel erreichst, nämlich viel Frucht zu bringen. Ihr schaut mich an, als wäre ich irgendwie böse gegen euch. Nein, ich bin nicht böse gegen euch, ich lege euch nur das Wort Gottes aus. Und das sind nicht meine Anforderungen, auch nicht die vom Baptistenverband, sondern das sind die Anforderungen von Jesus. Warum? Weil er uns schwere Lasten auflegen will? Nein, er sagt ja genau das Gegenteil. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Er will es dir leicht machen im Leben. Deswegen diese ganzen Anweisungen. Nicht, um dir jetzt auch noch ein schweres religiöses Paket aufzulegen, neben all den anderen alltäglichen Sorgen, die du hast, sondern er will eigentlich, dass dein Leben in die richtige Richtung geht, damit du leicht läufst. Denn Gott hat für uns Werke vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Viele wissen gar nicht, welche Werke das überhaupt sein sollen. Sie entdecken sie nie. Liebe Freunde, das kann doch nicht der Standard sein. Ihr habt einen neuen Pastor euch in die Gemeinde gewählt, wenn ich recht habe, gell? Habe ich erfahren. Es werden neue Älteste gewählt. Es muss doch dann unser allergrößtes Anliegen sein, unsere Ausrichtung, unser wöchentlicher und täglicher Fleiß, dass wir sagen, was können wir da als Gemeinde und als Einzelne noch tun, damit wir mehr Frucht bringen? Und dann muss ja auch die Frucht sichtbar sein. Und ich sage ja gar nicht, dass gar keine Frucht da ist, aber Jesus redet ja von viel Frucht. Und davon können wir jetzt heute Morgen nicht reden. Das ist nicht sichtbar. Und ich sage das überhaupt nicht anklagend, sondern Jesus ist ja hier mit seinen Jüngern zusammen. Er gibt ihnen letzte Anweisungen und Einblicke in das, was er für das Wichtigste hält. Frucht bringen. Amen. Und jetzt das Vierte. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Das sind also die Reben, die hinausgeworfen werden. Nicht von Haus aus die, die keine Frucht bringt, sondern ganz am Anfang, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Nein, die hebt er hoch. Aber wenn eine Rebe nicht mehr in ihm ist, wer nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Deswegen die Aufforderung von Jesus, bleibt in mir. Dann werdet ihr viel Frucht bringen und ich gehe noch mal etwas weiter. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Also das ist das, worüber Jesus hier mit anderen Worten spricht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. So, und jetzt ist die Frage, damit dieses Weizenkorn stirbt oder damit du mehr als Rebe mehr Frucht hervorbringst, was ist bei dir notwendig? Ist es Umkehr oder ist es, und das erfahren wir auch von dem guten Weingärtner, der Weingärtner, wenn man dann sieht, wie er mit diesem Weinstock umgeht, wenn er anfängt, den Weinstock zu beschneiden, dann bleibt manchmal da nur ein Gerippe übrig, wo man sagt, liebe Zeit, ist da noch Leben in dem Ding? Kann da überhaupt noch jemals was draus wachsen? Und wir wissen, dass gerade ältere Weinstöcke, die sehr energiestark sind, besonders heftig zurückgeschnitten werden müssen, weil da so viele unnütze Triebe sind. Was sind unnütze Triebe? Das sind Triebe, die keine Frucht hervorbringen. Und da schneidet der Weingärtner ganz energisch zurück. Also das ist nicht unbedingt sündiges Verhalten, sondern das ist einfach unnütz. Sündige Verhalten, damit handelt Jesus, indem er uns aufruft zur Buße. So, das ist also die Korrektur des Herrn, die er mit uns geht. Und wir schauen uns noch mal etwas genauer den Reinigungsprozess an. Der Weingärtner reinigt und schneidet die Triebe zurück. Und wie gesagt, wenn der Weingärtner an dir die Triebe zurückschneidet, die unnütz sind, jeder mag sich selber Gedanken machen, hier keine Aufzählung, was alles unnütz ist, das ist schmerzhaft. Das ist unangenehm. Heute Morgen, die Predigt ist vielleicht unangenehm. Sie ist vielleicht schmerzhaft. Aber genau das muss sein, weil das das Zurückschneiden ist. Es müssen Dinge korrigiert werden. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, sagt Jesus hier, um des Wortes willen. Und hier zur Erklärung, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Also die Rebe, die schon Frucht bringt, sagt Jesus, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wie wird gereinigt? Durch das Wort, durch das Wasserbad im Wort. Wozu? Damit wir heilig und tadellos sind. Ohne diese Reinigung wird das nicht der Fall sein und wir werden auch nicht viel Frucht bringen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Der Weingärtner weiß zu Recht für mehr Frucht. Und im Hebräerbrief lesen wir diese direkte Ansprache: Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Auch ein Bibelvers, der vielen Christen Angst und Schrecken einjagt. Den der Herr liebt, den züchtigt er und er züchtigt uns wie seine Söhne. Jetzt hat er ja einen Sohn, Jesus. Das ist für uns ein Beispiel. Wie hat er ihn gezüchtigt? Und wir schauen uns das gleich noch genauer an. Aber zuerst mal zu diesem Wort Züchtigung. Ich nehme noch einen zweiten Bibelvers dazu aus 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Okay, und ich habe es extra fett gemacht. Das Wort Unterweisung, das ist das gleiche Wort wie Züchtigung im Griechischen. Der Herr züchtigt uns durch Unterweisung, durch ein Wort. Und bestimmt hat das jeder von uns schon mal, wenn er ein rechter Christenmensch ist, erlebt, dass der Herr zu ihm gesprochen hat und hat ihn zurechtgewiesen. Junge, dann stehst du aber da wie ein ABC-Schütze, ja, da wie ein kleiner Schulbub und ja, Herr Lehrer, ich mag's nie wieder, Herr Lehrer, nein, Herr Lehrer, ja, Herr Lehrer, Sie haben recht, Herr Lehrer. Das trifft uns so ins Herz. Diese Korrektur vom Herrn. Wenn ich meine Kinder korrigiere, dann hole ich mir doch nicht den schlimmsten Schläger von der Stadt, dass er meinen Sohn verprügelt. Ja, damit er mal ordentlich, ja. Das ist nicht der Weg des Herrn. Der Herr züchtigt uns durch sein Wort. Im Griechischen ist das das Wort Paideia. Also das ist das Grundwort für Pädagogik. Es gab mal eine schwarze Pädagogik, ja. Ja, zum Glück, ja, ist die abgelöst worden. Paideia, also es ist eine Unterweisung, eine Belehrung. Das ist die Art und Weise, das ist also die Züchtigung. Das ist das, was im Hebräer 12 tatsächlich dasteht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Zurechtweisung. Als Jesus offenbart, dass er jetzt nach Jerusalem raufgeht und dass er dort eben gefangen genommen wird und getötet wird, sagt Petrus sofort in seiner unnachahmlichen Art, Herr, das widerfahre dir nicht. Und Jesus weist ihn dann zurecht und er sagte, er spricht zu Petrus, weiche hinter mich, Satan. Denn du willst nicht das, was Gott will, sondern das, was Menschen will. Was glaubt ihr, wie es dem Petrus in dem Augenblick ging? Das hat ihn getroffen. Es war eine Zurechtweisung. Und es gäbe noch viele andere Stellen, aber dazu fehlt uns jetzt die Zeit heute Morgen. Warum beschäftigen wir uns auch so gern mit Züchtigung? Jesus sagt an einer Stelle, wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Das sollte unsere Ausrichtung sein. Du solltest dich mit dem Thema Dienen beschäftigen, mit dem Thema Frucht bringen, dann ist das Thema Züchtigung gar nicht mehr aktuell für dein Leben. Und der Herr wird dich zurechtweisen, wenn das nötig ist. Also auch alle Schrift, da wird das nochmal bestätigt, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Und hier das Wort, das in der Elberfelder mit Zurechtweisung übersetzt wird, das bedeutet wortwörtlich übersetzt aufrichten. Da denkt man nochmal an die Rebe, die keine Frucht bringt, weil sie runterhängt. Was macht der Herr mit ihr? Er richtet diese Rebe auf, damit sie Frucht bringt. Jesus kam doch nicht als Polizist in die Welt, um jeden von uns zu verhaften, wenn wir die erste falsche Bewegung machen. Er kam als Erlöser und Retter in die Welt, um uns auf den Kurs zu setzen, wo wir unser Leben mit Gott leben. Also Zurechtweisung ist Aufrichtung. Und die Unterweisung, das ist wieder Paideia, das ist also die Unterweisung, die Belehrung etc. Gestraft. Oben im ersten Satz, wenn du von ihm gestraft, das muss übersetzt werden mit überführt, zurechtgewiesen wird. Also das ist auch etwas, was man zum Beispiel verwendet, dieses Wort für das Überzeugen und die Überführung eines Straftäters. Ist denn für Züchtigung eine Strafe für unsere Sünden gemeint? Auch das soll noch beantwortet werden, bevor wir zum Schluss kommen. Für wahr, er trug all unsere Sünden hinauf aufs Holz. Wie geht's weiter? Die Strafe liegt auf uns, damit wir viel Unruhe hätten und es uns nicht so bequem machen. Nein, das steht eben nicht da. Die Strafe liegt auf ihm. Und doch werden so viele Christen gepeinigt mit ihrem schlechten Gewissen, weil sie daneben gelangt haben, in welcher Form auch immer, spielt ja auch gar keine Rolle. Und sie haben dann Angst, jetzt hat mich Gott gestraft, weil irgendein böser Umstand, eine Krankheit, auch das wird oft als Strafe Gottes interpretiert. So, wir haben jetzt, glaube ich, gelernt, wie der Herr züchtigt. Und ich komme zum Abschluss. Wir sollen Ausharren zeigen, nicht träge sein, sondern Nachahmer derer, die durch Ausharren und Glauben die Verheißungen ererben. Und hier nochmal der Vers aus Titus. Gute Werke sind die Voraussetzungen für ein fruchtbares Leben. Und am besten, so lehrt es Jesus in der Bergpredigt, sollen wir unsere guten Werke so wirken, dass kein Mensch das mitkriegt, außer die, die begünstigt werden durch unsere guten Werke. Aber wenn deine Rechte gibt, sollst die Linke nicht wissen. Wenn du sonst irgendwie was Gutes tust, brauchst du das nicht drum erzählen, sondern einfach sei ein Segen für andere Menschen. Und wenn du sagst, wie soll das alles passieren? Hier die Auflösung aus 1. Korinther 4,7. Was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Der Herr wird dich führen. Er wird dir die Situationen zeigen, wo du gute Werke bringen kannst. Bete für die Menschen in deinem Umfeld und der Heilige Geist wird in deinem Herzen dir Menschen aufs Herz legen, denen du vielleicht mit guten Werken dienen kannst oder eben auch mit dem Wort des Evangeliums. Und dann, wenn du gebetet hast, glaube, dass du empfangen hast. Du hast gebetet, Herr, zeig mir Möglichkeiten, wie ich Frucht bringen kann. Glaube, dass du empfangen hast. Gerade hast du ja gebetet. Also dann glaube auch, dass Gott dein Gebet erhört hat. Er wird dir Situationen und Möglichkeiten zeigen, dass du Frucht bringst. Also glaube, dass du empfangen hast und dann wird es euch werden. Und der letzte Vers hier ist nicht drauf, aus Jesaja Kapitel 1, Vers 19. Da sagt der Prophet Jesaja, wenn ihr willig seid und gehorsam. Das beides muss zusammenkommen. Manche sind willig, ja, ich mache das, aber nicht gehorsam. Wir denken an die zwei Söhne. Vater schickt sie in den Weinberg, heute im Weinberg arbeiten. Der eine sagt, ich komme, aber er kam nicht. Der andere sagt, nee, ich komme nicht, geht nicht, aber der kam dann. Wenn ihr willig und gehorsam seid, werdet ihr das Gute des Landes essen. Damit verabschiede ich mich heute Morgen. Der Herr segne dich. Vater, ich bitte dich für uns alle hier heute Morgen, dass wir nicht verpassen, was Jesus uns, seinen Nachfolgern, mit auf den Weg gegeben hat, als das Wichtigste. Du hast uns dazu bestimmt, dass wir hingehen und viel Frucht bringen. Herr, hilf uns auf, über alle schlechten Erfahrungen hinweg, über alle Ängste hinweg, über alle Unsicherheiten hinweg, dass wir ein Leben vor dir führen, in dem viel, viel Frucht eingebracht wird. Hilf uns da, gieße deinen Heiligen Geist aus, stärke unsere Hände, stärke unsere Knie und schenke Freimütigkeit im Glauben an dein Wort im Namen Jesus. Amen. Gott segne euch.